Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, ihr hört heute wieder den Podcast Macherin, wo ich euch wunderbare Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen möchte, die euch inspirieren sollen, vielleicht ähnlich zu denken, einfach Dinge vielleicht zu überdenken. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Eigentlich sind alle Gäste ganz besonders, aber ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute da sind, Frau Dörte Kraner-Helmige. Hallo erstmal.
Jawohl, hallo.
Frau Dörte Kraner-Helmige, ich meine, die meisten werden Sie kennen, wenn Sie das Radio anmachen und Ihre wunderbare Stimme hören.
Oh, danke schön.
Vielleicht stellen Sie sich kurz einmal selber vor, bevor ich das mache.
Genau, das mache ich. Also, mein Name ist Dörte Kraner-Helmige. Ich arbeite als Radiojournalistin bei NDR1 Radio MV, moderiere da die Sendung Der Tag von 16 bis 19 Uhr. Ich bin journalistisch unterwegs. Ich mache nebenbei ganz viele Podiumsdiskussionen. Ich durfte in diesem Jahr auch die Hanseszene eröffnen. Also es ist so kunterbunte Sachen. Also ich finde das auch sehr spannend. Und dann engagiere ich mich auch ehrenamtlich, weil ich das auch wichtig finde. Da bin ich beim Kinderschutzbund in Schwerin, darf ich seit 13 Jahren die Vorsitzende sein. Wahnsinn. Und das ist, da lerne ich ganz viel dazu. Und ich glaube, für mich ist das auch wichtig, dass ich sage, man kann auch so ein Stück weit zurückgeben.
Ja, daher kennen wir uns wirklich sehr, sehr viele Jahre. Frau Kraner-Helmige, vielleicht können Sie uns mal kurz da sagen, ich glaube, das könnte die Hörerinnen interessieren. Wie sieht so ein typischer Tag einer Journalistin aus?
Das ist sehr schön, weil einen typischen Tag gibt es eigentlich so gar nicht, ne? Also es ist schon, man hat so seinen Tagesablauf. Also wenn ich dann frühmorgens muss ich auch frühzeitig aufstehen.
Ne? Sagen Sie mal wann?
6.20 Uhr.
Okay,
der Wecker. Das geht. Also es ist nicht eine Stunde vorher, da haben Sie recht. So, und dann geht es darum, dass man einfach hört, was ist in der Welt los, was passiert und. Dann habe ich auch so ein bisschen Bürokrams noch zu machen, gucke ein bisschen hier, ein bisschen da. Und wenn ich dann mittags im Sender bin, dann planen wir die Sendung. Was wird angeliefert? Worüber redet das Land? Ja, und dann wird das alles vorbereitet. Dann schreibe ich meine Anmoderation. Also da wird auch zum Teil dann vorgeliefert etwas. So, und dann versuche ich es so hinzukriegen. Denn beim Radio ist es immer so, man hat so einen Bruchteil von Sekunden und dann entscheidet die Hörerin oder der Hörer vorm Radio, ich höre weiter aktiv zu oder ich schalte ab. Das kennen wir alle. Manchmal, wenn man so Blitzermeldungen hört oder so, dann sagt man zum Beispiel, wo blitzt es jetzt? Oder Verkehrsmeldungen, wo war das? Also, dass man wirklich aktiv mit zuhört. Das ist ja die große Kunst, dass wir im Radio das dann auch so hinkriegen, Kino im Kopf zu produzieren. Gerade wenn wir so, ne, so Anmoderationen haben. Worum geht es denn jetzt eigentlich? Das ist ganz wichtig. So, und dann habe ich, wenn ich so Veranstaltungen oder so vorbereite, dann telefoniere ich ganz oft auch nochmal mit Gesprächspartnern, arbeite mich in der Materie ein. Das ist ja auch immer sehr spannend, weil ich ja nicht so festgelegt bin. Ne? Also von bis, also dieses Jahr stand die nationale Impfkonferenz an. Also das war so eine zweitägige Konferenz. Das ist ja auch immer nochmal was ganz anderes. Aber was man da für Einblicke bekommt, das ist schon sehr spannend.
Ja, das glaube ich definitiv. Sie haben ja gesagt, dass Sie so Leute dann catchen, damit man dann auch dabei bleibt beim Radio.
Genau.
Und da sind wir ja gleich vielleicht bei einem Thema, was auch mit Frauen unter dem Thema Gleichberechtigung zu tun hat, mit der Sprache. Die ist ja nun, die spaltet ja ganz schön die Gesellschaft. Die geschlechtersensible Sprache, wo es ja erstmal nur darum geht, ich rede noch nicht vom Gendern etc., sondern dass man tatsächlich auch Frauen in seiner Sprache deutlich macht. Darf ich da mal fragen, wie Sie das so in Ihrem beruflichen Alltag integrieren, wie Sie das handhaben, wie Sie dazu stehen?
Also, es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. So, ich bin über 50 Jahre, ich bin mittlerweile 53 Jahre, bin in der DDR groß geworden, bin so sozialisiert worden und hatte da natürlich mich als Frau auch immer gesehen. So, dann kam irgendwann die Wende, dankenswerterweise, sonst wäre ich nicht in diesem Beruf, in dem ich jetzt bin. Und dann merkte man schon, dass man irgendwie manchmal auch gar nicht mehr so richtig gesehen wird, so als Frau. Nun habe ich, das kommt noch dazu, zwei Mädchen. die 18 und 21 Jahre alt sind. Und dann habe ich noch ein ganz großes Kind noch. Die ist 33, die hat auch eine kleine Tochter. Und diese Generation ist da sehr sensibel. Und die sehen das auch unter einem ganz anderen Aspekt, weil die fühlen sich überhaupt nicht angesprochen, wenn man nur in männlich spricht. Mhm. Das kann ich auch alles tolerieren, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und deshalb bin ich eigentlich auch schon gezwungen, als Mutter da auch ein bisschen aufzupassen. Und dann sage ich ja. So, also ich versuche es dann immer so. Also entweder spreche ich von Hörerinnen und Hörern, das fände ich schon mal ganz wichtig. So, oder ich versuche einmal die männliche Variante und einmal die weibliche Variante zu nehmen. Also so, dass man so ein bisschen wechselt. Ich weiß, ich bin auch noch nicht so richtig hundertprozentig schlüssig, aber das Innen kommt mir, ja, kann ich auch mit umgehen, aber ich versuche es eigentlich immer so ein bisschen hin und her zu switchen. Mhm. Dass wir wissen, wir haben Ärztinnen, aber wir haben auch Erzieher, zum Beispiel.
Oh, schönes Beispiel auch, weil gerade Erzieher, genau. Ne, ist ja doch eher weiblich geprägt, eher Erzieherinnen. Genau. Ja, das ist dann ein schöner Umgang auch damit. Mhm. Definitiv, ja. Was mir auch immer wieder so begegnet als Gleichstellungsministerin, dass mir gesagt wird, wir Frauen, wir sind doch gleichberechtigt. Oder gerade auch von Männern, gerade auch im parlamentarischen Raum. Mensch, ihr Frauen, ihr seid doch alle gleichberechtigt. Ihr habt doch alle dieselben Rechte wie Männer. Und trotzdem ist es ja noch so, wenn man jetzt gerade auch vielleicht in ihren Beruf hineinschaut, dass sich Frauen eben noch nicht in Führungsetagen überall wiederfinden. Das gab es ja jetzt erst auch eine kürzliche Studie, dass die Gehälter noch nicht gleich sind wie von männlichen Journalisten etc. Wie nehmen Sie das wahr?
Also, nun bin ich ja Freiberuflerin beim NDR und wir haben eine Chefredakteurin.
Der NDR macht's vor.
Und ich bin Freiberuflerin und ich werde pro Sendung bezahlt. Und da ist es eigentlich egal, ob ein Mann diese Sendung moderiert oder eine Frau. Mhm. Da ist das so. Mhm. Also, und da geht es eigentlich um Stücke und um Beiträge, die man abliefert, Kollegengespräche. Also da geht es wirklich nicht danach. Ne? Also da muss man sehen. Ich glaube, ja, Führungspositionen habe ich jetzt nicht so den Einblick in Sachen, aber da glaube ich auch nicht, dass es da diesen Gap gibt, von dem man immer hört, ne? Dass also diesen Gender.
Es gab jetzt eine Studie, ne? Deshalb komme ich auch drauf, von 300 Journalistinnen und Unterstützerinnen, die heißen Pro Medien e.V., die rausgegeben hat, ne? Führungsfrauen in Medien, die das schon nochmal festgestellt hat, ne? Dass eben Frauen noch nicht in allen Hierarchien gleichberechtigt sozusagen teilnehmen und auch ganz deutlich hervorgestellt mit der Entgeltungleichheit. Und deshalb die Forderung beispielsweise aufgemacht, wir brauchen eine Entgelttransparenz von Frauen und Männern, das eben vorbeugend wirkt, dass es gar nicht erst zu diesem Gap kommt. Und wir brauchen so etwas wie Frauenquoten. Auch in allen Hierarchien, nicht nur ganz oben sozusagen in den Führungsebenen, sondern auch in den Ebenen darunter, dass auch Frauen immer wieder mitgedacht werden und mit berücksichtigt werden.
Genau, also ich glaube, die Medienlandschaft ist ja mehr als nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich glaube, da ist es zum Teil auch noch ein bisschen anders geregelt, wenn man das dann so sieht. Ich glaube, dass es in Verlagen etc., dass da der Fokus zum Teil auch anders ist. Das glaube ich schon. Quote wäre ich auch sofort dabei, aber das war auch eine Entwicklung, muss ich sagen. Also wenn man ganz jung ist, dann sagt man, das ist doch Quatsch. Ich will doch eigentlich gewertschätzt werden, weil ich das tue, was ich tue. Und ich will, dass meine Arbeit auch gesehen wird. Ne? So, ja, das dachte ich so bis Mitte 20. Und dann habe ich gedacht, naja, aber irgendwie ist das ja manchmal dann doch ein bisschen anders und ein bisschen komischer. Ne? Also wenn man keine Chance bekommt, sich dort auch auszuprobieren oder zu machen, dann kann man bestimmte Erfahrungen auch nicht machen. Mhm. Und deshalb finde ich das, also ich glaube, Quote ist wichtig. Und ich glaube aber auch, dass gerade jetzt bei den Politikerinnen und Politikern, Frau Bernhardt, das wissen Sie ja selbst, ne? Gerade wenn man im Landtag guckt, also die Frauenquote war bei den Abgeordneten und Abgeordnetinnen schon mal besser.
Ja, 30% der Abgeordneten im Landtag sind Frauen, sind weiblich. Deshalb finde ich es zum Beispiel gut. Meine Partei hat dann direkt so eine Frauenquote eingeführt. Früher dachte ich dann auch immer so, naja, du brauchst ja eigentlich nicht über eine Frauenquote reinzukommen. Mhm. Mittlerweile bin ich stolz, eine Quotenfrau zu sein, weil man so wirklich auch die Strukturen aktiv nach Frauen suchen und die ansprechen. Gäbe es die Quote nicht, würden sie halt einen Mann nehmen. Das ist ja, der stellt sich da zur Verfügung. Mhm. Und was wir immer mitbekommen haben, auch so im Mentoring-Programm, dass Frauen angesprochen werden wollen. Mhm. Jetzt will ich nicht in Schubladen denken, aber das ist auch, was mir immer wieder begegnet. Wir wollen angesprochen werden und ich kann das auch von mir selber sagen, so einen kleinen Schubs, da war da schon mal gut. Mhm. Und deshalb, dazu könnte eine Frauenquote, bis wir 50-50, sage ich immer, erreicht haben, definitiv mit beitragen.
Mhm. Ja, also Männer haben dann ein anderes Selbstverständnis einfach. So ist das. Die stellen sich hin und sagen, hier bin ich, alles klar, mache ich.
Zack, das schaffe ich.
Ja, genau. Und das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass sie wirklich denken, dass immer alles ganz gut ist, so wie sie es tun.
Mhm. Ich glaube,
das fragen sich ja auch immer
richtig
viel. Und sozusagen ist das, lief das jetzt alles so richtig?
Ja.
Ja. Also ich glaube, es muss auf alle Fälle wesentlich auch mehr Chancen geben. Und ich glaube aber auch, dass dann einige Frauen sagen, also diese Spielchen, die dort zum Teil manchmal auch ablaufen, da habe ich auch gar keine Lust zu. Dann kann ich meine Zeit auch manchmal auch besser verbringen. Ich glaube, da gibt es auch einige.
Meinen Sie in den Männernetzwerken sowas da gespielt?
So in etwa.
Ja, ich muss jetzt kein nicht männliches Verhalten annehmen, wenn ich vorankommen möchte, sondern ich möchte das ja eigentlich. Mhm. Genau. Deshalb finde ich so Frauennetzwerke auch gut oder Mentoringprogramme, die haben wir auch gerade im Bereich Verlagswegen, wo sich Frauen einfach gegenseitig unterstützen und da vielleicht auch mal sagen können, jetzt machst du mal das oder dies und jenes. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz.
Ja, also unbedingt. Also ich glaube schon, da braucht man noch so ein bisschen einen Schubser.
Richtig.
Mehr als ein Schubser.
Ja. Darf ich mal fragen, wie es bei Ihnen eigentlich im Beruf aussieht mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Also Sie sind ja Freiberuflerin, haben Sie ja gesagt, aber was Sie alles machen, Wahnsinn.
Ja.
Also Moderation noch Ehrenamt und alles. Ja. Also wie schaffen Sie das denn, alles unter einen Hut zu bekommen?
Jetzt sind die Kinder groß. So, aber ich hatte auch ein Netzwerk von Unterstützerinnen, das muss ich schon sagen. Also sonst würde es ja nicht funktionieren. Ich glaube schon, das finde ich war auch wichtig für meine Kinder, dass sie auch so gesehen haben, heute ist hier Dingenskirchen und so. Und dass sie da auch etwas entwickelt haben, so, wo man sagt, ja, ich glaube schon. Also die Afrikanerinnen sagen doch immer, ne? Also ein ganzes Dorf wird ein Kind groß, ne? Genau, ein Kind großzuziehen braucht ein ganzes Dorf. Und so ist es nicht. Also ich war schon immer präsent, sie konnten mich immer erreichen. Aber es ist immer nicht so einfach. Man muss gucken, weil man arbeitet zum Teil in Randzeiten. Man arbeitet auch am Wochenende. Und aber das ist. Da gibt es auch, ich glaube, kein Allheilmittel manchmal.
Was mich da interessieren würde, weil ich Ähnliches habe und das auch sehr stark beschäftigt hat, wie kommt man dann mit seiner Mutterrolle auch klar? Das wird ja von Gesellschaft immer sozusagen, hat man die Erwartung, wenn das Kind von der Schule kommt, dann hast du zu Hause zu sein. Gerade so in ihrem Beruf, ich nehme das für meinen auch so wahr, mit Randzeiten etc., kann man diesen Anspruch eben nicht erfüllen. Gab es da bei Ihnen mal so Zweifel an Ihrer Mutterrolle oder wo Sie dachten, Mensch, werde ich dem jetzt noch gerecht? Das afrikanische Dorf ist definitiv etwas, wo man sagt, ja, es braucht nicht nur die Mutter, sondern auch die Vater, die Familie etc., Freunde. Aber gab es da so mal so einen Punkt bei Ihnen im Leben?
Ja, ich glaube, wir zweifeln ja immer mal so an uns, ne? Und wir stellen uns doch auch immer in Frage. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, so in Sachen Eigenwahrnehmung. Und ich glaube, unsere Kinder spiegeln auch sehr genau. Mhm. Und unsere Kinder können auch sehr gut zum Ausdruck bringen, wenn ihnen irgendwas so nicht passt. Und wenn sie in der Pubertät sind, dann ist das ein ganz großer Spaß. Also auch das. Ja, natürlich, man hadert, aber letztendlich guckt man und versucht, dieses Familienunternehmen am Laufen zu halten. Und da ist ja dann, wie gesagt, auch noch ein Vater dazu. Und man hadert zwischendurch, aber irgendwann muss man auch mal aufhören zu hadern. Und dann guckt man wieder nach vorn. Ja, klar.
Ja.
Ich kann da jetzt auch kein Rezept irgendwie so sagen. Da muss auch, ich glaube, jeder so seinen Weg so finden.
Mhm. Welchen Anspruch habe ich an mich selber, ne?
Welche Termine sind wichtig?
Mhm.
welche Familientermine sind wichtig, wo man sagt, da schaufle ich alles frei und so. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Mhm. Also es nützt ja nichts, wenn man permanent zu Hause ist.
Und am Handy.
Ja, also es ist so, ne? Ist, ne? Genau, ja. Also da muss man auch gucken.
Man kann da sein, ohne da zu sein.
Genau. Mhm. Das sind ja auch so eine Sachen.
Mhm. Mhm. Richtig. Vielleicht kommen wir noch zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Mhm. Sie sagten, Sie sind im Kinderschutzbund.
Ja.
Können Sie da mal kurz berichten, was Sie da erleben, etc.?
Also der Kinderschutzbund in Schwerin. Also wir sind im Haus der Begegnung in der Perleberger Straße. Wir haben da unser Kinderhaus Blauer Elefant. Mhm. Zu uns kommen Kinder aus der Umgebung, die zum Teil keinen Hortplatz haben, die bei uns dann eben auch den Nachmittag verbringen, die mitunter dort auch essen. Da gibt es unseren pädagogischen Mittagstisch und dann sagen wir, ja, wir wollen das Essen nicht so verschenken, dass es nichts wert ist, sondern kostet 30 Cent pro Essen. Einmal bitte die Bedürftigkeit nachweisen. Und dann haben wir nachmittags so, ne, Hausaufgabenbetreuung, wir haben einen Bewegungsraum. Wir machen Ausflüge mit den Kindern. Wir hatten noch mal eine Schachgruppe gehabt, aber das hängt immer darum an, welche Erzieherinnen und Erzieher wir auch da haben, wie die das integrieren. Und das ist schon mal ganz wichtig. So, dann haben wir noch ein großes ehrenamtliches Projekt, das ist die Nummer gegen Kummer. Mhm. Das heißt, wir bilden dort Kinder- und Jugendtelefonberater aus. Ne? Die sitzen am Kinder- und Jugendtelefon. Und das ist auch immer sehr spannend. Also, dass wir dort auch jemanden am Telefon sitzen haben. Da kann man Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr anrufen. Das ist ja ein bundesweites Netzwerk. Wir sind ein Teil davon. Und das wird auch sehr gerne angenommen. Ne? Also das heißt, da klingelt auch immer mal das Telefon. So, was haben wir noch? Dann haben wir die psychosoziale Prozessbegleitung, ein sehr wichtiges Projekt. Das ist auch etwas, also wenn Kinder und Jugendliche Opfer von Straftaten werden, dass sie begleitet werden, dass sie auch langfristig begleitet werden, weil vom Ermittlungsverfahren bis hin zu Gericht ist es ja mitunter auch ein sehr langer Weg. Mhm. Und dann fällt irgendwann auch ein Urteil, was man vielleicht manchmal als Kind, als Jugendlicher, als Familie gar nicht einschätzen kann. Und dafür ist eben diese Begleiterin da. Und das ist auch ein sehr wichtiges Projekt, das ja auch damals entstanden ist bei uns im Hause vor vielen, vielen Jahren und was jetzt gesetzlich drinsteht, aber was bei den Gerichten manchmal auch noch gar nicht so richtig durchgeholt wird. Und da gucken wir und kämpfen wir, dass es darum geht. So, was haben wir noch? Wir haben noch ehrenamtlich Hausaufgabenbetreuerinnen, die an einer Grundschule sind hier, die eine zweite Klasse da betreuen und die sagen, okay, da sagt die Lehrerin, also die und die brauchen heute mal Nachhilfe und die sind immer mittwochs da, mittwochs nachmittags und das ist auch eine sehr direkte Art der Hilfe. Und dann freuen wir uns auch immer, wenn wir Benefizessen veranstalten, das Tischlein deck dich, dann kommen ganz viele nette Menschen, die auch ganz viel Geld mitbringen und dann freuen wir uns immer über eine Summe, die dann so zwischen 6.000 und 8.000 Euro ist und das ist schon schön.
Das heißt, die machen das ja alles ehrenamtlich, auch ihre Helferinnen und Helfer, ne? Die sind alle ehrenamtlich da und dann braucht man als Verein, denke ich, der ja der Kinderschutzbund auch ist, auf jeden Fall immer Unterstützung, natürlich auch
immer
in Geldform. Also wenn Sie einen Euro übrig haben,
Kinderschutzbund-schwerin.de. Wenn Sie gucken, wie Sie spenden können. Ja, aber die Vorweihnachtszeit ist ja auch wirklich toll. Also wir haben auch unsere Weihnachtsaktion und da stehen ja ganz viele Weihnachtsbäume auch quer in Schwerin verteilt und da sind Wünsche dran von Kindern, so im Wert von maximal 15 Euro. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aktion. Und am 15. Dezember, also an dem dritten Adventssonntag, bekommen dann alle ihre Geschenke schon vom Weihnachtsmann.
Oh, wunderbar.
Das ist auch immer sehr schön.
Mhm. Und das, was auch Frau Kraner-Helmecke gesagt hatte, die psychosoziale Prozessbegleitung. Ja. Wir haben hier unten auch einen großen Tannenbaum im Ministerium mit ganz vielen Kinderwünschen. Und es sind Kinder von Betroffenen häuslicher oder sexualisierter Gewalt, also wo die Mutti zu Hause geschlagen, gedemütigt etc. wird. Deshalb, was Sie angesprochen haben, dass wir die psychosoziale Prozessbegleitung stärken müssen. Sie haben es ja kurz dargestellt. Das muss auf jeden Fall noch erfolgen, dass es nicht nur auf Antrag, das wäre ja zum Beispiel ein was, dass man es nicht nur auf Antrag, sondern automatisch, wenn ein Kind Opfer Betroffener von häuslicher Gewalt ist oder generell Betroffener von einer Gewalttat ist, dass es dann automatisch beigeordnet wird. Denn die psychosozialen Prozessbegleiterinnen sind wirklich ein wichtiges Projekt.
Ja,
das ist es. Uns ja auch, dass wir da immer gemeinsam kämpfen und dann auch versuchen, auch die gesetzlichen Änderungen hinzubekommen. Ja.
Da haben wir doch aber, glaube ich, einen langen Weg vor uns. Ja. Das wissen wir auch.
Ja.
Weil, wie oft wir das schon gesagt haben, erstmal ist es ein sehr sperriger Name. Psychosoziale Prozessbegleitung, wenn dann irgendwie Familien hinkommen und dann so, und dann haben wir hier noch die psychosoziale Prozessbegleitung für Sie, dann müssen Sie einen Antrag stellen. Dann denkt man, was ist denn jetzt los? Jetzt ist hier auch noch ein bisschen Psycho im Spiel. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr sperrig, aber das werden wir nicht zurückdrehen können. Also deshalb gucken wir immer, dass wir von Prozessbegleiterinnen sprechen.
Ja.
Und natürlich, also einen Antrag zu stellen, wenn man sowieso ein Recht drauf hat, ist auch irgendwie eine lustige Geschichte. Also kann man immer so schwer irgendwie nachvollziehen. Mhm. Aber wir wissen, dass die Mühlen ja auch sehr langsam sind. Und jetzt ist ja sowieso irgendwie ein bisschen Stillstand noch, also fast Stillstand in Berlin. Ja, dann kommen Ende Februar die Neuwahlen, dann sortiert man sich erstmal wieder. Was ist denn Ihre Prognose, wann es soweit sein könnte?
Mit der psychosozialen Prozessbegleitung?
Mit dass man keinen Antrag stellen muss für die Kinder.
Na, wir hatten ja als Länder Anträge im Bundesrat gestellt. Wir können jetzt nur hoffen tatsächlich, dass es mit in den neuen Koalitionsvertrag auch auf Bundesebene, und muss es verankert werden, mit Eingang findet. Und ansonsten werden wir auch auf Bundesratsebene natürlich weiter als Länder auch Druck machen. Da weiß ich auch die anderen Justizministerinnen und Justizminister an meiner Seite, weil wir uns schon mehrfach auch zu diesem Thema verständigt hatten. Gerade bei der letzten JustizministerInnen-Konferenz, wo es dann auch darum ging, welche Anforderungen müssen wir auch an die Prozessbegleiterinnen stellen. Etc. Ja, da haben wir noch dicke Bretter zu bohren.
Aber unter 2 Jahren läuft nichts, oder? Das ist schon sehr optimistisch.
Ja.
Ja, also 2 Jahre wäre optimistisch, ja. Mhm. Ja, und das ist eben doch so, ne, wo man sagt, also man braucht schon einen ganz langen Atem. Und nun ist es bei uns so, wir sind ja ein kleiner Verein. Das heißt, wir leisten uns diese psychosoziale Prozessbegleiterin. Wir müssen gucken, wie wir das immer finanziert kriegen.
Mhm.
Und wir wissen aber auch, wenn wir sie nicht mehr halten können, dann können wir es nicht mehr vorhalten. Und dann ist das für den Landgerichtsbezirk Schwerin eine missliche Lage.
Mhm. Definitiv.
Ne? Ja.
Wenn Sie so in der Arbeit des Kinderschutzbundes schauen, was würden Sie sich, die haben ja schon einen Wunsch jetzt an Politik geäußert, um Kinder zu schützen, zu verbessern die Lage. Sie machen ja sehr viel, das pädagogische Mittagessen, um ein gesundes Mittagessen auch zu bekommen, total klasse Aktionen oder halt auch die Hautbetreuung etc. Was würden Sie sich von Politik dann wünschen? Wenn man jetzt so in die Weihnachtszeit kommt.
Genau, ja, einfach ist, ja. So, auch einfach manchmal so ein bisschen mehr gesehen werden. Also wir versuchen schon auch, ne, zu trommeln und zu gucken. Aber wir wissen, dass es manchmal jetzt gerade in dieser Zeit, jetzt geht es um Zuwendungsbescheide fürs nächste Jahr. Wir werden zum Teil auch finanziert, also der Kindertreff wird finanziert von der Stadt Schwerin. Aber wir wissen, die Kassen werden ja immer kleiner.
Aha.
Und jetzt gerade in dieser Zeit ist das eine schwierige Geschichte. Aber wir wissen auch, die Kosten werden viel höher, wenn wir uns um bestimmte Kinder nicht kümmern. Das kann man ja immer so leicht sagen, aber dann ist ja immer noch gar nichts so weiter getan. Also, aber wir versuchen schon, Kinder wirklich auch zu integrieren, ihnen eine Chance zu geben. Für uns ist Bildung auch sehr wichtig. Wir versuchen dort Menschen auch zu motivieren, zu sagen, Mensch, ich will mich da auch engagieren, ich komme auch mit in diese Grundschule, weil wir glauben schon, dass das der Schlüssel ist. Und so gut, wie wir das jetzt hinkriegen, so gut wird es auch später, werden diese kleinen Menschen, die dann groß sind, werden dann auch arbeiten und leben können.
Ja.
Und das ist einfach ganz wichtig. Und ich weiß gar nicht, was Politik da machen kann, weil ich glaube auch, Politik kann gute Rahmenbedingungen schaffen. Das auf alle Fälle schon. Und manchmal würde ich es auch sehr gut finden, wenn Menschen in der Gesellschaft, die rechts und links sind, die auch immer eine sehr starke Meinung haben, wenn die auch sagen, ja, ich mache jetzt auch mal was. Mhm. Eigentlich wissen wir ja, dass wir eine große Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern haben. Ne? Und ich weiß, die zuständige Person, die gerade die Ehrenamtler betreut in der Grundschule, die sagt immer, ich versuche immer alle anzusprechen. Und die sagen, ach nee, ich will mich eigentlich nicht verbinden und ich will nicht verpflichten, meinetwegen immer einmal irgendwie am Mittwoch da zu sein. Also ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass man hingucken muss und sagt, ich spende ein Stück meiner Zeit. Das ist ja auch etwas Schönes. Und dass Politik eben auch Rahmenbedingungen schafft. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Antwort ist.
Es gibt keine falsche und richtige Antwort.
Genau, aber wie man das sehen kann. Also, ne, dass man, ich glaube, das wäre schon ganz wichtig.
Personalkosten sind
bei uns auch immer ganz wichtig. Ja, ja. Und das ist ja immer
so eine Geschichte. Mir ging bloß durch den Kopf, dass ich sehr viele Seniorinnen und Senioren kenne, die wirklich auch nach ihrer Arbeit nicht loslassen können und häufig dann noch in ihrem alten Beruf so nebenbei noch mitmachen etc. Mhm. Also da ist schon sehr viel Ehrenamt auch bei Seniorinnen und Senioren.
Ja, das stimmt.
Aber natürlich kann man noch gucken, wer vielleicht noch freie Kapazitäten hat und noch ein bisschen unter die Leute kommen will, dass er vielleicht auch ehrenamtlich unterstützt.
Ja. Also da sind wir auch immer, haben wir immer ein offenes Ohr und würden uns auch immer freuen. Also das sind schon so Sachen, die einfach so manchmal so ein bisschen auch noch unterstützen.
Ja.
Wir wissen auch, wir kennen auch ganz viele, aber wir kennen eben auch die anderen, die sagen, ach nee, lass mal. Lass mal, gut sein. Ich habe genug gearbeitet.
Das ist auch in Ordnung,
ist auch völlig in Ordnung, ja. Ich glaub, aber das ist ja ein paar Stunden.
Genau.
No? Ja.
Alles klar. Vielleicht zum Schluss die letzte Frage, Frau Graner-Helmecke. Welche Botschaft würden Sie den Frauen mitgeben?
Den Frauen, ja. Also ich finde, nicht aufstecken. Man braucht immer einen langen Atem. Man darf die Freude nie verlieren. Den Humor sollte man nie verlieren. Das finde ich auch ganz wichtig. Und man sollte sich auch immer nicht einreden lassen, manchmal, dass alle Frauen nur Zicken sind und gerade Frauen sich gegenseitig die schlimmsten Feinde sind. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Märchen, das hört auch nie auf, ne?
Nee.
Wo man sagt, Mann, Mann, Mann. Mhm. Ja, also das wäre. Also ich glaube, das ist etwas. Und man sollte sich wirklich immer Verbündete suchen. Mhm. Und ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die auch gerne einander helfen oder mal einfach mal zuhören und. Das finde ich wichtig.
Schön. Also ich kann mit Frau Graner-Helmecke immer sehr gut lachen. Das ist immer so wunderbar, ihr Lachen, so schön ansteckend. Auf jeden Fall haben wir dann eins schon mal unter uns umgesetzt. Dann die Solidarität, die wir leben, ja sowieso. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei mir waren und mit mir gemeinsam diesen Podcast durchgeführt haben. Ich hoffe, es hat euch, das, was ich auch gesagt hatte, inspiriert, über Dinge nachzudenken. Wenn ihr Anregungen etc. habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht noch was von Frau Graner-Helmecke wissen wollt, wo man sich melden kann, um ehrenamtlich tätig zu sein, wo die Telefonnummer ist etc., dann schreibt es einfach unten rein. Mir bleibt nur noch, euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen, ein frohes Fest für euch alle und die besten Wünsche fürs neue Jahr. Auch Ihnen, Frau Graner-Helmecke.
Dankeschön. Liebe Grüße auch von mir. Tschüss.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.